herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute mit einem Thema, was wieder wahnsinnig spannend ist, finde ich, und was eine große Alltagsrelevanz und Tauglichkeit hat. Es geht nämlich ganz groß um das Thema der Achtsamkeit. Warum sage ich ganz groß? Weil andere Themen unter diesem Schirm hier mit reinkommen. Mein spannender Gast, Lilian Günsche-Hilgendahl, ich musste jetzt kurz mal spicken, es ist echt ein komplizierter Nachname. Jedenfalls Lilian ist Expertin für mehrere Themen und hat die ganz wunderbar miteinander verwoben. Wie sie uns erklärt, sie ist von diesem Aspekt des Always On irgendwann immer mehr ins Always Om gekommen. Was soll das bedeuten? Sie verbindet die Welt digitale Transformation mit der Welt der Achtsamkeit. Warum, weshalb und was bedeutet das überhaupt? Und welche ganz konkreten Tipps kannst du da in deinen Alltag mit reinnehmen? Darum geht's in diesem wundervollen Gespräch. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Lilian Günsche-Hilgendahl. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Hallo Nicole, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, so toll. Und wir haben schon lange geplant, jetzt ist es endlich möglich geworden. Vor langer Zeit durfte ich mal bei dir im Podcast sein, in deinem schönen Podcast. Da kommen wir nachher noch auf dein Thema, was damit verbunden ist. Und ich freue mich sehr über diesen Gegenbesuch, dass das jetzt klappt.
Ja, ich freue mich auch.
Lilian, wer bist du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Wer bin ich? Das ist so eine große Frage, ne?
Ja.
Who am I? Also ich bin Lilian, erstmal damit angefangen. Ich bin Berlinerin gebürtig und bin seit ungefähr 20 Jahren berufstätig. Angefangen in der Medienindustrie, im Bertelsmann-Konzern. Und dann bin ich, als die Digitalisierung aufkam, gewechselt in die Internet-Tech-Welt. Und war dann bei verschiedenen Agenturen, also Digitalagenturen, als auch Unternehmensberatungen tätig und habe sozusagen die allerersten Mobile-Marketing-Kampagnen damals irgendwie mit aufgesetzt mit den Netzbetreibern und auch selber Klingeltöne produziert und so. Also bin so ein bisschen auch eher praktisch da reingegangen. Und genau, von der Ausbildung her bin ich Diplom-Medienökonomin und habe dann noch verschiedene Fortbildungen gemacht rund um Achtsamkeit, Selbstorganisation, Lebensgestaltung und Agilität. Kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu, aber warum auch diese Schwerpunkte? Genau, und jetzt bin ich schon seit über 10 Jahren selbstständig und bin eben Beraterin für digitale Achtsamkeit und agile Transformation und unterstütze da führende Unternehmen in diesem Bereich. Und auf der anderen Seite bin ich auch Buchautorin und Speakerin und setze mich für mehr Gelassenheit im beruflichen Familienalltag ein.
Ja, eine super spannende Kombination, die mich ja auch dazu veranlasst hat zu sagen, Mensch Lilian, ich glaube, da gibt es einige Interessenten sozusagen, Interessentinnen bei meiner Hörerschaft, weil du ganz viele verschiedene Themen ja damit auch abdeckst. Ich finde das erstmal gefühlt eine wilde Kombi, ehrlich gesagt. Also digitale Transformation, der heiße Shit immer noch. Also sicherlich etwas, was ganz, ganz viele Unternehmen und auch Organisationen, auch öffentliche Organisationen beschäftigt, dann bist du mit Sicherheit mit deinen Erfahrungen genau richtig am Zahn der Zeit sozusagen. Wie kommt da jetzt das Thema Achtsamkeit rein und Stichwort digitale Achtsamkeit? Wie passt das zusammen? Hol uns doch da mal mit rein.
Gerne. Also mein Motto ist von Always On zu Always Om.
Always Om, alles klar.
Genau. Weil ich eben sehr, sehr lange Always On gepredigt habe. Ich habe ja gesagt, ich bin relativ am Anfang, als das ganze Thema Distribution über Smartphones und ne, das auch als Marketingkanal sehen und so, da war ich ja relativ am Anfang dabei und habe immer Always On gepredigt und mich dafür stark gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann selber so ein bisschen die Quittung dafür gekriegt, weil ich ja einen doch sehr beschäftigten Lebensstil geführt habe. Damals noch in der Unternehmensberatung, in der Führungsposition und parallel stand ich noch auf der Bühne, weil ich auch eine musikalische Seite habe und immer dann noch meinte, die Nacht zum Tag zu machen in irgendwelchen Bandformaten. Und somit hatte ich dann in Summe irgendwie so eine 80-Stunden-Woche und das hat einfach irgendwann dazu geführt, dass ich das auch gesundheitlich gemerkt habe. Und dann hat meine Ärztin damals gesagt, dass sie mir also wirklich strengstens empfehlen würde, meinen Lebensstil drastisch zu ändern, weil sie sonst nicht glaubt, dass ich die nächsten 5 Jahre überlebe. Also das war radikal Ja, weil die Werte halt einfach für mein Alter damals total unterirdisch waren.
Wie alt warst du damals, Lilian?
29.
29, so jung noch, Ende 20 und schon gesundheitlich so runtergerockt durch dieses Großes.
Wow. Genau. Ja. Und das war irgendwie doch eine große Lehre, muss ich sagen. Und das hat dann mich aufgeweckt. Und dann bin ich damals sozusagen aus dem sicheren Anstellungsverhältnis rausgegangen und habe erstmal mir Zeit für mich genommen und so ein bisschen so eine Sinnsuche und habe ganz viel über Achtsamkeit gelernt, über Meditation und darüber, wie wir uns so ein bisschen selbst auch regulieren können, mit Stress umgehen können. Und habe mich total verliebt in das Thema, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das so unfassbar gut getan hat. Und parallel dazu habe ich mich selbstständig gemacht und habe eben von Anfang an darauf geachtet, dass es aber auch nicht so ein Wahnsinn wird, ja, von wegen selbst und ständig, sondern wirklich da auch bewusste Grenzen gesetzt, ne? Und gesagt, okay, zum Beispiel ein Tag die Woche, freitags war immer, freitags ist sie nie da, haben immer meine Kunden gesungen. Der alte Song von Fanta 4, ne? Die da. Und weil ich halt von Anfang an freitags einfach nicht verfügbar war für Projekte, sondern eben mich um mich gekümmert habe, ne? Um meine eigene Weiterentwicklung. Genau. Und das war also wirklich eine große Veränderung an der Stelle, die ich da so ein bisschen eingeleitet habe und die begleitet mich eigentlich bis heute. Und ich merke eben gerade in Projekten, die durch Digitalisierung geprägt sind, geht es ja oft um große Veränderungen, die eingeführt werden. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen. Und auf der einen Seite ist es schön, dass ich die Tech-Kompetenz mitbringe und das dann auch durchsteuern kann. Da nutze ich das agile Framework als Agile-Coach. Aber ich schaue eben auch immer, dass es den Menschen dabei gut geht und die Teams am Ende auch ja nachhaltig dabei bleiben und Freude daran haben. Weil das, glaube ich, für den Unternehmenserfolg entscheidend ist. Weil wenn am Ende alle ausgebrannt sind oder keiner die Technologie nutzt, die wir dann eingeführt haben über lange Zeit, bringt es uns auch nichts, ne? Deswegen nenne ich meinen Ansatz Mindful Agility. Also es ist letztendlich die Kombi aus Achtsamkeit und Agilität. Ja, also es ist also immer ein bisschen auch Wellbeing mit dabei, ein bisschen zu schauen, wie können wir bewusst arbeiten, wie können wir fokussiert arbeiten, wie geht es uns auch gut dabei. Genau, und da gibt es dann auch immer mal ein Part, der da sozusagen mit reinfließt und deswegen verbinde ich das heute. Und deswegen ist für mich Always On nicht, dass ich jetzt alles irgendwie verteufel, was Technologie ist, ganz im Gegenteil, ich arbeite ja nach wie vor in dem Bereich, sondern dass man das eben bewusst nutzt und sich da auch bewusst Gedanken macht, also wo die Grenzen liegen.
Super spannend. Bei mir gehen jetzt gerade ganz viele Fenster im Kopf auf und ich muss mal ein bisschen gucken, was ich davon jetzt hier reinbringen kann. Zunächst gerne nochmal den Aspekt Veränderungsprozesse würde ich gerne aufgreifen. Erleben ja viele von uns aktuell auch mehr denn je. Ich begleite auch viele Menschen in Unternehmen, wo Abbaumaßnahmen sind oder aber auch dieses Stichwort, was du viel begleitest, digitale Transformation. Das heißt, gefühlt ist die Welt und sind viele hier auch in der Wirtschaft immer wieder in Veränderungsprozessen. Und wie du sagst, das macht ja was mit den Menschen, ne? Und wie kannst du oder wie kann dein Ansatz dann dabei unterstützen, dass quasi nicht nur das Ziel ist, also oder die Veränderung ist das Ziel und da müssen wir hin und koste es was wolle, sondern dass tatsächlich die Menschen da auf eine gute und gesunde Art und Weise mitgenommen werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, wichtig ist, dass man so ein bisschen im Blick hat, dass es ja emotionale Phasen in Veränderungen gibt.
Ja, wollen wir da nochmal einsteigen? Das ist zwar für viele sehr bekannt wahrscheinlich, diese Kübler-Ross-Kurve, aber vielleicht kannst du als Expertin da nochmal ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, also es gibt, genau, Kübler-Ross ist ja angelehnt an das Modell der Trauerverarbeitung, ne? Und das beschreibt also die emotionalen Phasen, die wir dadurch laufen in diesem Wandel. Und das ist am Anfang so ein Schock, dann kommt so eine Ablehnung, dann eine Einsicht langsam, dann eine Akzeptanz und schließlich eine Integration des Neuen. Und das sind eben verschiedene Schritte, die wir durchlaufen. Und ich glaube, da braucht es eine gewisse Begleitung, ne? Weil am Anfang ist es eben diese Ablehnung. Das ist auch okay erstmal als Reaktion, ja? Dass man das auch anerkennt und dann die Menschen eben langsam heranführt. Und ich glaube, da hilft es eben sehr. Und da kommt das agile Arbeiten mit rein, relativ schnell kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen, ja, indem wir halt ein Prototyping machen. Im agilen Arbeiten schauen wir ja relativ schnell, dass man Dinge sehen kann, dass man Dinge ausprobiert, also weniger reden, mehr machen, ja. und einfach gucken, okay, das probieren wir jetzt einfach mal 2 Wochen lang und dann schauen wir, wo wir stehen und wie das funktioniert hat. Oder wir bauen einfach mal einen ersten Klickdummy und gucken uns mal an, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Oder probieren auch mal verschiedene Routinen im Team aus, gucken, hey, ist das etwas, was uns eher stresst oder ist das Meeting etwas, was einen Mehrwert bringt? Ja, also einfach so ein bisschen Test and Learn ausprobieren, ja, dieses Spielerische. Und dadurch kommt aus meiner Erfahrung schneller eine Einsicht und auch eine Akzeptanz, weil man selber merkt, hey cool, das hat irgendwie funktioniert, das hat mir tatsächlich einen Vorteil verschaffen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr dieses, wie jetzt auch mit KI, das ist ja auch gerade ein Riesenthema, nicht mehr diese Ablehnung, so oh, das nimmt uns alle Arbeitsplätze weg, das ist böse oder so, sondern vielleicht merkt man dann auch relativ schnell, hey cool, das kann mir an der Stelle wirklich meinen Arbeitsalltag auch erleichtern und dann habe ich Zeit für Dinge, die mir vielleicht mehr Freude machen, ne? Und kann trotzdem meine Aufgaben gut erledigen. So.
Und ich werde selbst Teil des Veränderungsprozesses, nicht, es wird mit mir gemacht, sondern so wie du es beschreibst, kann ich ja selber mitentwickeln, oder? Und habe dann vielleicht auch ein Gefühl der Selbstwirksamkeit an der Stelle.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das im agilen Arbeiten, es ist immer selbstorganisierte Teams. Und es geht eben darum, dass jeder sich auch darauf committet, ne? Dass man sozusagen gemeinsam sagt, okay, das ist das, das übergeordnete Ziel, auf das arbeiten wir jetzt die nächsten 2, 3 Wochen hin. Ja, und das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann. Und es wird eben nur funktionieren, wenn jeder im Team dieses Denkmuster auch hat. Und dadurch ist es automatisch so, dass es irgendwie die Produktivität und die Motivation steigert, der Teammitglieder, weil es einfach, ja, auf einmal haben sie das Gefühl, hey, cool, ich kann da wirklich einen Beitrag leisten. Ne? Und in dem Moment, wenn ich Zeit habe, hebe ich meine Hand und sage, hey, ich kann an der und der Stelle noch unterstützen. Oder es ist ja auch visuell für jeden erkennbar, worauf man sich irgendwie geeinigt hat. Transparenz, auch ein großes Thema, weil oft wissen die Leute einfach nicht, was sie tun sollen. Ja, dann kann man eben sehen, okay, dieses Ticket oder diese Aufgabe ist irgendwie noch offen. Da habe ich ja auch irgendwie Interesse dran oder eine Kompetenz in dem Bereich und ich habe gerade Verfügbarkeit. Also fange ich damit doch jetzt einfach mal an. Ja, also auch nicht so streng dieses mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, sondern so ein bisschen auch, es ist auch vollkommen gewünscht, dass sich Menschen auch in unterschiedliche Bereiche reinarbeiten.
Spannend. Und das ist jetzt der Part der Agilität. Und du sprichst von dem schönen Begriff Mindful Agility, oder wie? Mhm, wie sprichst
genau.
du das aus? Ja, genau. Okay. Wie kommt jetzt die Achtsamkeit da rein?
Also die Achtsamkeit, digitale Achtsamkeit zum Beispiel, lasse ich mit einfließen, indem es bewusste Fokuszeiten gibt. Ja, das ist also das, dass wir sozusagen schauen im Rahmen der Iteration oder im agilen Arbeiten, sagen wir ja auch Sprint, gibt es dann jede Woche meinetwegen 2 Stunden, die sind geblockt, nur für das Team, um halt wirklich fokussiert an ihren Dingen arbeiten zu können. Und das muss natürlich dann auch mit den Führungskräften abgestimmt werden, ja, und solche Dinge. Oder eben auch, dass es also Mittagspausen eben da auch einfach keine Meetings gesetzt werden, ne? Dass man da auch das wertschätzt, dass die Menschen mal eine Pause brauchen. Genauso aber auch, dass man so ein bisschen schaut, wofür nutzen wir eigentlich welche Tools und welche brauchen wir eigentlich tatsächlich und welche vielleicht auch nicht, ja? Und ich spreche in dem Kontext immer von einer digitalen Etikette, dass wir uns auch als Team darauf einigen, wie wir Technologie nutzen wollen. Also diese Erwartungshaltung, dass immer innerhalb von Sekunden auf alles reagiert werden muss, macht ja krank. Ja, also wir kennen das vielleicht, du schickst eine Nachricht weg und denkst irgendwie nach einem Tag, wieso hat der Mensch nicht geantwortet? Ist irgendwas los? Sind wir im Streit? Ja, also es ist ja so eine, dieses ist irgendwie die Erwartungshaltung ist so immens gestiegen durch diese Always-On-Entwicklung, dass wir immer verfügbar und immer auf alles sofort antworten sollen. So die Wahrnehmung. Und ich glaube, da ist Kommunikation ganz wichtig, ja, bewusste Kommunikation, achtsame Kommunikation, also da auch drüber zu sprechen und auch visibel zu machen, wenn wir nicht verfügbar sind. Ne? Und da helfen uns ja die Tools auch, die wir nutzen, vielleicht Microsoft Teams und Co. Da kannst du ja einstellen. Ja, wenn du gerade an was anderem arbeitest. Also manchmal braucht es ist gar nicht immer das die Riesenraketenwissenschaft. Ja, es braucht einfach auch einen Rahmen dafür, wo man sich mal darüber austauscht, darüber spricht. Ja, und auch eine Erwartungshaltung so ein bisschen abklopft. Ne? Also wie schnell soll denn auf Sachen geantwortet werden und so weiter. Ne? Und das andere ist natürlich auch ein bisschen Methodiken an die Hand zu geben, wie man mit Stress umgehen kann. Ne? So ein bisschen, wie man ein bisschen Achtsamkeit in den Alltag integriert. Und da, genau, bin ich dann eher in so einer Workshop- oder Vortragsrolle meistens unterwegs als Speakerin, dass ich da dann eben einfach Impulse gebe oder die Führungskräfte begleite im Bereich Mindful Leadership. Ne? Also, dass die das auch vorleben können letztendlich.
Und wenn wir jetzt gemeinsam nochmal den Fokus und den Scheinwerfer vom weg sozusagen von der Organisation, dem System nochmal hin zum Individuum richten. Mein Gedanke war jetzt auch so, digitale Achtsamkeit kann ja jetzt mehr denn je vielleicht auch an Bedeutung gewinnen, allein durch die Berührungspunkte mit der KI. Also mein Erleben ist, die letzten Jahre waren zumindest bei mir und bei vielen anderen und der Jugend von Social Media geprägt. Da könnte ich mir vorstellen, ist das schon ein wichtiger Punkt. Also mein Social Media Kanal ist LinkedIn, jetzt nicht auf allen möglichen anderen, TikTok oder Insta oder irgendwas. Aber da zu gucken, setze ich mir da vielleicht auch bestimmte Etiketten nur für mich selbst? Also was sind Regeln, um achtsam damit umzugehen? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, und ich stehe dem Thema KI mittlerweile durchaus sehr positiv gegenüber und probiere mich aus und teste mit ChatGPT, was da meinen Alltag als Selbstständiger auch erleichtern kann. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch da dieses Always On halt noch umso mehr gesteigert wird, weil jetzt habe ich ja den KI-Coach immer in der Hosentasche sozusagen. Ich habe den ja immer dabei, immer verfügbar. Wie siehst du das? Also wie kann, Stichwort Social Media, KI wird immer mehr auch unseren Alltag bestimmen? Welche Rolle hat digitale Achtsamkeit da?
Also ich glaube, dass die digitale Ethik, würde ich an der Stelle tatsächlich fast sagen, in Zeiten von KI jetzt extrem wichtig wird. Und da ist es eben aus meiner Sicht sehr wichtig, auf die Menschlichkeit zu schauen. Also immer auch ein bisschen sich dann auch nochmal selber zu hinterfragen, ist das irgendwie auch noch etwas, was wir vertreten können, ja, auf der einen Seite? Und ist es auch etwas, was wir abgeben wollen? Also quasi delegieren an eine künstliche Intelligenz an der Stelle, ne? Weil ich denke, es braucht immer noch mal irgendwie auch einen Menschen, der dann bestimmte Dinge noch mal gegencheckt und prüft. Ja, es gibt ja den Klassiker mit den 6 Fingern irgendwie auf Fotos und sowas, ne? Wo man dann irgendwie...
Oder mit den Händen, wo man denkt, wie viele Arme hat der Mensch eigentlich da, ja?
Genau, ja. Und auch diese Bilder, diese perfekt generierten KI-Bilder und so, das holt auch nicht jeden ab, ja. Und das ist, also manchmal ist eben auch das authentisch Echte tatsächlich, No Filter gab es ja auch eine große Kampagne auch in Social Media, ne, wo viele Influencer genau das gemacht haben, dass sie komplett ungeschminkt sich gezeigt haben und so. Ich glaube schon, dass das ein großer Bedarf ist und dass wir deswegen nicht alles so beantworten sollten. Ja, also ich glaube, da braucht es umso mehr eine Achtsamkeit, eine bewusste Entscheidung. Was wollen wir eigentlich auch als Unternehmen, ja, da irgendwie verkörpern? Und ist das eigentlich am Ende noch das, was uns auch authentisch wiedergibt? Ja, und eben natürlich immer zu schauen, ist das am Ende auch wirklich das, was wir besprochen haben? Ja, es werden ja auch Meetings mehr und mehr über KI sozusagen zusammengefasst. Und
ich war vor kurzem auch in einem Meeting, was irgendwie, da waren, glaube ich, 30 Leute eingeladen und es waren nur 10 da. Und dauernd kam die Anfrage von diesem KI über Teams, wie heißt das da, diese KI, die da mitschneiden soll, sozusagen mit aufnehmen soll. Also da wollten dauernd irgendwelche KI-gestützten Teilnehmer mit dabei sein. Das war schon ein bisschen irre.
Ich habe da an der Stelle eine witzige Anekdote. Ich hatte gerade die Woche in einem Kunden-Workshop.
Ja.
Hatte ich mich ein paar Mal versprochen und dann klang irgendwie meine Stimme so bei dem einen Wort, als ob ich so ein Roboter bin, weil ich immer so gemacht habe. Ja? Und bis ich dann irgendwann meinte, okay, fresh start, ich starte den Satz mal nochmal, wurde alle gelacht und dann wurde irgendwie gesagt, hat einer gesagt, ach, ich dachte, das war die künstliche Intelligenzversion von Lillian. So, ne? Die KI-Variante, die gerade gesprochen hat, weil da sind ja immer so Roboterstimmen, ne?
Ja.
Und dann, ja, war sehr lustig. Und dann hat die KI am Ende ja eine Zusammenfassung generiert aus dem Meeting, ja. Und da habe ich dann genau diese Passage natürlich mir mal angeguckt, was die daraus gemacht hat, ne, diesen Moment. Und dann hat die irgendwie erfasst, also A und B, eben zwei Namen, haben darüber diskutiert, ob es auch eine künstliche Intelligenzvariante von Lillian gibt. Das Team kam aber zu keinem klaren Ergebnis. Das fand ich so großartig.
Das sieht man mal. Humor kann KI offensichtlich noch nicht.
Nee, so. Habe ich auch gedacht. Also unseren Humor versteht sie einfach nicht. Ne? Und das ist halt, Humor ist aber wichtig. Ne? Das ist ja für, wir sagen immer, Humor ist der Rettungsring auf dem Strom des Lebens. Und wenn wir den jetzt abgeben und dann das in sowas umwandeln lassen, na herzlichen Glückwunsch. Ne?
Ja, schönes Bild. Aber da sind wir schon ganz schön auch auf dem Pfad, den ich gerne noch mit dir gehen wollte, Lilian, nämlich konkrete Tipps. Also wenn es Menschen auch so geht, digitale Achtsamkeit, da ist ein Bedürfnis da, ich bin overwhelmed, ich bin sozusagen überfordert mit diesen ganzen digitalen Tools, meiner Aktivität auf Social Media oder auch jetzt mit KI und so weiter. Hast du ganz konkrete Tipps, wie ich als Einzelperson und Betroffener praktisch da ein bisschen mehr in dieses Om reingehen kann, ohne jetzt direkt im Kloster einzuchecken?
Also ich glaube, ganz wichtig sind, sich Grenzen zu setzen, digitale Grenzen. Und das ist eben räumlich, zeitlich und situativ. Also räumlich kann zum Beispiel sein, dass wenn ich bestimmte Dinge fertigstellen möchte oder erledigen will oder auch mit meinem Kind spielen möchte oder etwas für mich tun will, dass ich dann einfach auch das Handy mal in einen anderen Raum lege. Ja, und das, weil das haben auch Studien untersucht, die haben die Produktivitätsauswirkungen untersucht, ja, wie die sich entwickelt, wenn das Handy neben mir liegt, in der Tasche ist oder im anderen Raum. Und ne, Überraschung, wann sind wir am produktivsten? Ja, wenn wir
Wenn es
sind.
außerhalb des Raumes liegt, ja,
Genau,
spannend, genau.
genau. Weil sonst, ich sage mal, wir sind im Zeitalter der Ablenkung, ne? Sonst ist immer ein Auge sofort wieder, oh, was pinkt da auf und so. Was uns aber direkt zum nächsten bringt, ist auf jeden Fall, würde ich auch empfehlen, so jegliche Benachrichtigungen, Notification-Geschichten auf jeden Fall zu deaktivieren, ja, oder auf stumm zu schalten, weil das ist einfach auch Ablenkung pur. Und dann lieber wirklich bewusst sich Zeiten dafür zu nehmen, wo ich sage, jetzt habe ich irgendwie mal eine Stunde, jetzt gehe ich mal durch meine E-Mails oder jetzt habe ich mal einen Moment Zeit, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen inspirieren durch Social Media oder erstelle selber Postings, ja, also dass man wirklich sehr, sehr bewusst das macht, ne? Und dann kannst du auch gerne auf allen Kanälen sein und überall digital rumspringen, ne? Also es ist ja überhaupt, ist ja vollkommen fein und gehört ja ein Stück weit auch dazu heute. Aber eben genau das, auch da wieder zeitlich, das ist jetzt ein zeitliches Beispiel, zu sagen, wann mache ich das, in welchem Umfang. Und da vielleicht sich auch mal selber einen Timer setzen, damit es eben nicht ausartet, ja, damit man dann nicht irgendwie 3 Stunden LinkedIn durchgescrollt hat, ja, beispielsweise, sondern irgendwie auch erinnert wird nach 20 Minuten, okay, stopp, so, ne?
Und dann auch bewusst, denke ich, ist auch der Punkt, oder? Weil was ich mittlerweile bei mir beobachte, eine Entwicklung, die ich gar nicht gut finde, und ich habe es ja durchaus auch mit Achtsamkeit am Hut und durfte auch durch meine Lebensgeschichte lernen, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ich nehme mir das Handy dann häufig, wenn ich zur Toilette gehe, also praktisch eigentlich eine kurze Pause mache zwischen meinen Online-Dingern und check dann mal schnell auf LinkedIn oder so. Insta hat für mich gar nicht so die Sogwirkung, aber dann checke ich doch noch mal schnell auf LinkedIn. Und ich glaube, das ist halt auch nicht gut, ne? So diese kurze Atempause zwischen Meetings doch bitte auch zum Atmen benutzen oder mal den Blick lang schweifen lassen und nicht wieder auf kurze Distanz. Aber die Falle oder die Verführung ist halt groß an der Stelle.
Ja, total. Aber das ist eben genau wichtig. Also ich finde immer, es hilft, sich daran zu erinnern, jedes Gerät funktioniert besser, wenn es auch mal eine Pause hat, wenn es mal der Akku geladen wird oder mal ein Neustart gemacht wird, ja. Und das sollten wir uns auch als Menschen einräumen. Das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen hilft, sich daran selber zu erinnern, ne? Also irgendwie, ich schließe mich immer gedanklich, wenn ich eine Meditation mache. Ich integriere das ja täglich in meinen Alltag oder auch einfach 10 Minuten Pause, ne? Mir wirklich richtig einplane im Kalender. Dann denke ich da dran und stelle mir vor, dass ich jetzt quasi mein Gehirn gerade an so eine Ladestation anschließe, ne? Und jetzt einmal wieder Power aufladen kann. Und das ist dann irgendwie schön. Und dann hat man auch das Gefühl, sich einfach wirklich was Gutes getan zu haben. Also, ich glaube, es braucht manchmal so ein bisschen so ein paar Bilder und Erinnerungen, die einen helfen, und damit spiele ich immer ganz gerne.
Sehr schön.
Ja.
Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, Lilian, weil das erlebe ich in meinen Coachings auch. Also es ist immer schön, den Menschen empfehlen zu können, versucht doch mal zumindest so Atempausen zu machen. Beim Thema Meditation steigen schon viele aus, weil das irgendwie für viele so ein Buch mit 7 Siegeln ist und oh, da muss ich mich jetzt hinsetzen, ganz still sein und an nichts denken oder so. Also für viele ist die Hemmschwelle erstaunlich groß. Und dann nenne ich es einfach nur mal Atemübungen und tatsächlich bewusst über ist, also sprich geführte Atem oder so einzusteigen. Aber was wären da für so einen absolut blutigen Anfänger, also jemand, der eher sagt, ist doch eh so scheiße oder ist doch irgendwie etwas, was kann ich nicht, ist nicht meins, ruhig sitzen. Was wären für da so Tipps, wo du sagst, komm, Junge, komm, Frau, was kannst du machen, um da mal ranzukommen?
Also eine Übung, die ich persönlich sehr mag, oft weitergegeben habe und die, glaube ich, bei fast jedem funktioniert, sogar bei Vorschulkindern, ist die Quadratatmung. Also, kennst du sie?
Ich kenne sie, aber gerne. Erzähl.
Also, stell dir vor deinem visuellen Auge eben ein Quadrat vor und du atmest gedanklich ein, während du bis vier zählst. Ja? Also, du atmest ein, 1, 2, 3, 4, hältst 4, 2, 3, 4, atmest aus, 2, 3, 4, hältst, 2, 3, 4. Und wenn du das ein paar Mal wiederholst, verspreche ich dir, dass du dich irgendwie ruhiger und entspannter fühlen wirst.
Ich werde schon ruhiger beim Zuhören.
Ja.
Das ist krass, das ist, ne?
Einfach wirklich, das ist so eine kleine Übung, dafür brauchst du auch keine große Zeit. Und wenn du dir das vorstellst auch und dann gedanklich sozusagen durchläufst durch das Quadrat, immer einatmen, halten, ausatmen, halten, immer bis vier und das meinetwegen dreimal wiederholst, wirst du in den nächsten Termin 100%ig fokussierter reingehen, entspannter. Und das sortiert einfach. Das ist einmal so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Übung, die vielleicht jeder mal für sich ausprobieren kann. Und dafür muss man jetzt auch nicht, wie du sagst, ins Kloster gehen und der riesige Meditationsfuchs sein. Ja?
Total schön. Und da muss man auch nicht zwingend, obwohl ich es auf Dauer schon tatsächlich empfehlen würde, so eine Routine aufbauen, wie weiß was ich, 5 bis 10 Minuten jeden Morgen oder jeden Abend. Sondern das kann man tatsächlich, als anstatt zum Handy zu greifen, wie ich, wenn ich auf die Toilette gehe, ich gehe jetzt zur Toilette, dann kann ich ja mein Viereck mitnehmen, ne, und mache vielleicht mal derweil bewusst praktisch diese Atemübung, weil atmen muss ich eh, dann kann ich mich ja auch gerade mal drauf konzentrieren. Das heißt, ich kann es eigentlich im Alltag immer wieder zwischendurch einbauen.
Genau. Und so gibt es eben viele so eine Übungen. Ne? Also es gibt auch im Mindful Parenting, ich habe ja diese Fortbildung, also nicht nur Achtsamkeit gelernt, sondern auch angewandt auf Elternschaft, haben wir sozusagen auch noch viele so eine kleinen Übungen, weil berufstätige Eltern haben ja auch nie Zeit. So, ne? Das ist ja irgendwie...
So ist es.
Und das ist ja immer irgendwie Jonglieren von irgendwie Family, Job, Ding und dann noch ein eigenes Leben, so nach dem Motto. Und deswegen haben wir da auch ganz viele so kleine Übungen gelernt, ne? Die halt einfach so 3 bis 5 Minuten sind oder so, ja? Und da gibt es auch die 3 Minuten Atempause. Die habe ich auch auf meinem Instagram-Kanal geteilt als gesprochene Meditation. Also, ne? Wer Interesse hat, schau gerne mal vorbei. Auf Marienkäfermomente.jetzt, weil das ist so ein bisschen der Elternfokus, ne?
Da wo ich da auch. Genau, da rutschen wir gleich noch rein, auf jeden Fall. Und die Links verlinke ich hier auch in den Shownotes, wer da mehr Interesse hat. Genau. Und das ist schön. Also einerseits diese Meditation, die du gerade sagst. Was gibt's noch für kleine Kniffe? Vielleicht kann ich auch noch was teilen. Das habe ich irgendwann, glaube ich, auch mal auf LinkedIn oder so, bin ich drauf gestoßen. Ich nutze LinkedIn wirklich auch so als Impulsgeber. Fand ich eine ganz schöne Übung. Man streckt eine Handfläche aus, die linke, und fährt mal mit den Fingern die einzelnen, also mit dem Indexfinger, mit dem Zeigefinger der rechten Hand praktisch die einzelnen Fingerinnenseite der anderen Hand nach. Das ist sowas Taktiles. Man kommt ins Spüren und man konzentriert sich mal darauf. Also wirklich jeden einzelnen Finger und dann die andere Hand. Und das ist, wenn man nicht jetzt gerade nur atmen will, sozusagen, auch nochmal so ein Fokus, finde ich.
Ja, voll, voll gut. Und was mir persönlich sehr hilft, ist, ich stelle mir immer den Tag vor, also wie du siehst, ich arbeite mit Bildern, das ist so ein Kuchenstück, also so ein Kuchen ist, ja? Und dann teile ich den Tag gedanklich in Kuchenstücke. Und es gibt eben ein Kuchenstück, das ist Kommunikation. Ein Kuchenstück ist irgendwie konzeptionell arbeiten, ne? Also Deep Work, eigene Themen. Ein Kuchenstück ist meinetwegen Korrespondenz, ja, also und so teile ich das auf oder Meetings, ja, also so ein bisschen kontextuell den Unterschied. Was habe ich da eigentlich für eine Aufgabe? Ist das etwas, wo ich meinetwegen auch als Speakerin, Moderatorin oder sowas, ja, also eine präsentierende Rolle habe, ja, im Außen so ein bisschen? Oder ist es etwas, wo ich konzeptionell mir Gedanken machen muss, wo ich vielleicht irgendwie ein wichtiges Dokument oder eine Präsentation fertigstellen möchte? Dann brauche ich ja ganz andere Dinge, die ich bei mir abrufen muss. Und wenn du immer so einen Mix machst und immer hin und her springst, führt das total zu Stress und zu Unproduktivität, weil das ist diese Multitasking-Falle. Also ich bin ein absoluter Verfechter von Singletasking. Tatsächlich. Wirklich eins nach dem anderen tun und kontextuell schauen, was ist genau das, was hier gerade von mir abgerufen wird und entsprechend den Tag aufzuteilen. Und das geht nicht immer. Klar wirst du dann vielleicht auch mal ad hoc noch irgendwo hier rein oder so. Aber in den meisten Fällen können wir es ganz gut gestalten. Und selbst wenn es dann mal passiert, ist es ja auch gut, wenn man irgendwie auch das bewusst hat und sagt, okay, gut, das ist jetzt klar, das könnte mich jetzt ein bisschen aus meiner Komfortzone kicken und stressen, aber dafür tue ich mir danach was Gutes und mache irgendwie einen Spaziergang in der Mittagspause und sitze eben nicht vorm Bildschirm. Ne? Also, dass man dann wieder ein bisschen ausbalanciert.
Schöner Gedanke, also hilft mir auch gerade nochmal sehr. Und dieses mit diesem Multitasking, das bin ich auch ganz dankbar drum, dass sich da so ein bisschen die Sicht darauf auch verändert hat über die Jahre. Ich kann mich erinnern, wie ich damals noch in meinem alten Job, also früher bei der KPMG, 13 Jahre ist her, als Personalleiterin, da war ich stolz darauf, dass ich während eines Telefonats, wo ich wirklich zugehört habe, und ich bin durchaus ja ein zugewandter Mensch und war es schon damals, geschafft habe, noch eine Mail zu schreiben. Also ich war stolz darauf, dass ich multitasken konnte. Was für ein Bullshit, ne? Weil was macht Multitasking auf Dauer mit uns, Lilian? Was passiert da in unserem Gehirn und was passiert mit uns?
Ja, das Gehirn ist dafür nicht gemacht. Das ist total, also das ist überfordert damit, das stresst total und wir sind am Ende, das sagen auch die Zahlen, fehleranfälliger und langsamer. Also es verschafft keinen Vorteil.
Und es verkürzt auf Dauer, glaube ich, so ein bisschen auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, oder? Gibt es doch diese schrecklichen Daten, dass wir mittlerweile im Schnitt eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch haben oder sowas?
Ja.
Wie lange ist es? 6 Sekunden oder so? Also das ist wirklich gruselig.
Ja, und es reichen irgendwie schon 2 Sekunden, wo wir einfach eine Notification lesen, um uns ja eine Stunde zurückzuwerfen in unserer Produktivität. Ne? Also es ist Wahnsinn. Es ist deswegen, also wirklich, wenn du was fertig machen möchtest, erinnere dich daran, wirklich den Fokus auf diese eine Sache zu richten. Trainier dich da drin. Das ist am Anfang schwer, aber es wird leichter. Und das Witzige ist, irgendwann hast du das so drin, dass du dann das andere, also das ist dann schon total fremd. Ich habe das manchmal hier zu Hause in meiner Familie irgendwie, wenn ich dann gerade eine Sache mache und, keine Ahnung, vollen Fokus, meinetwegen bei meinem Kind und wir bauen gerade Lego oder was auch immer. Und dann spricht parallel mein Mann mit mir und will mit mir irgendeine Essensplanung absprechen. Dann höre ich den gar nicht. Also, und er sagt halt immer, sag mal, hörst du mich gar nicht? Und dann sage ich so, nee, weil ich gerade diese eine Sache hier zu 100% Präsenz mache. Ja, genau. Ja, und dann musst du mich erstmal antippen und sagen, hey, können wir mal kurz sprechen? Und dann bin ich so, okay, stopp, und dann bin ich bei ihm. Weißt du, was ich meine? Also, das ist bei mir schon irgendwie total drin. Und es hilft mir sehr gegen Stress, muss ich wirklich sagen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, allein das ist schon so ein Quick-Aid oder so ein Lifehack, den hoffentlich jeder hier mitnehmen kann. Tatsächlich auch, wenn man spürt, dass wieder der Stresslevel ansteigt. Ne? Also da wirklich für einen Moment mal in die Ruhe zu kommen, vielleicht zu spüren, habe ich überhaupt noch Füße, ne? Ah, okay, bin verbunden mit der Erde und mal einen tiefen Atemzug bis im Bauch zu nehmen, deine schöne Übung zu machen, um mal wieder ein bisschen rauszukommen und sich mit deinem schönen Bild auch der Torte mit den Kuchenstücken da mehr auf das zu konzentrieren, was es gerade braucht, finde ich total schön.
Und ich arbeite, also in meinem ersten Buch, ich habe ja 2 Bücher verfasst und das erste geht ja um Digitalisierung und Achtsamkeit.
Nenn gern die Titel nochmal, Lilian, für mich gerne.
Achtsamkeit in digitalen Zeiten hieß das erste. Und da habe ich die 7 Ebenen der Achtsamkeit analysiert und untersucht. Und da gibt es, also es gibt nicht nur die Achtsamkeitsebene der Stille, wo die Meditation reinfällt, ja. Es gibt ja auch zum Beispiel die Ritualsebene der Achtsamkeit. Und da ist eben genau sowas, ja, dass man irgendwie täglich dann auch immer so einen kleinen Check-in mit sich selbst macht und immer mal guckt, ne, was war heute gut, worauf bin ich heute stolz, was ist mir heute gelungen, ja, wofür bin ich dankbar, also diese Dinge, dass man die einmal wirklich erfasst. Mindful Journaling ist ja auch so ein Tool, ja, das auch mal aufschreibt, dass es aus dem Kopf rauskommt und dann verankert wird sozusagen und das ist auch ein Ritual, ne, ein achtsames Ritual, was du jeden Tag integrierst. Also selbst wenn du sagst, Meditation ist nicht meins, dann hast du aber noch 6 andere Ebenen, auf denen du tanzen kannst. Weißt du, was ich meine? Also das hat mir am Anfang total geholfen, weil ich auch lange gebraucht habe, Meditation überhaupt für mich zu begreifen und als Tool irgendwie als gut zu empfinden. Ja?
Und wie du dir vorstellen kannst, reizt mich natürlich jetzt da nochmal kurz auf wegen des Journalings einzusteigen, weil das kann man ja auch super für die Stärken nutzen. Also einerseits für diese Dankbarkeit und Mindful Journaling, aber halt tatsächlich auch mit diesem Blick darauf, was war heute ein guter Moment, am Abend darauf zu schauen, wie habe ich dazu beigetragen, welche Stärken habe ich eingesetzt. Ne? Kann man auch super mit Kindern machen.
Total gut, ja.
Genau, Stichwort Kinder und Familie, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, ganz kurz auch mit den Marienkäfermomenten. Was sind denn Marienkäfermomente, Lilian? Was verstehst du darunter? Was ist da?
Also Marienkäfermomente soll letztendlich erinnern, die bewussten kleinen Momente unseres Alltags wieder zu sehen, zu erkennen und nicht zu verpassen. Und ich glaube, dass Kinder da ganz tolle Trainer sind. Ich sage immer, Kinder sind die besten Achtsamkeitstrainer. Wenn wir sie lassen und uns auch darauf einlassen und nicht eben immer weiterrennen, ja, von A nach B und irgendwie die To-Do-Liste abrackern, sondern auch mal stehen bleiben und die kleinen Dinge sehen. Und der Titel ist so ein bisschen aus einer eigenen Geschichte entstanden, weil ich vor vielen Jahren, als ich noch gar nicht irgendwie vorhatte, irgendwie mal Kinder zu haben, sondern voll auf meinem höher, schneller Weitertrip war, da habe ich halt mal meine Mutter damals irgendwie gefragt, ja, warum sollte man denn mal Kinder kriegen? Da stecke ich doch nur zurück, ja. Und dann hat sie gesagt, weil es auf einmal wieder wichtig ist, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat und welche Farben der Schmetterling. Und du bekommst die wundervolle Chance, dein Leben noch einmal zu erleben aus Kinderaugen. Und das hat mich so berührt, das habe ich nie vergessen. Und das habe ich dann Jahre später auch selber für mich, als ich Mutter wurde, hat mir das sehr geholfen. Irgendwie weg aus diesem, oh, ich möchte aber noch dies und jenes erledigen, rauszukommen hin zu, hey, das ist echt gerade auch eine Einladung und ein Geschenk, das Leben nochmal anders zu sehen und auch meine Kindheit nochmal irgendwie wiederzuleben und achtsamer irgendwie auch zu werden im Alltag. Und ich finde, das schafft sehr, sehr viel Gelassenheit im Alltag, diese Perspektive. Und das habe ich Marienkäfermomente getauft.
Genau. Total schön. Und das beschreibst du so schön in deinem zweiten Buch, ne, dem Marienkäfermomente, das ich auch gelesen habe, was du mir netterweise geschenkt hast tatsächlich. Da bringst du genau diese Geschichte und das hat mich total berührt. Meine Kinder sind jetzt schon sehr groß, sie sind 16 und 20, aber wenn ich da zurückdenke an die ersten Jahre und wie häufig ich damit gestruggelt habe, überhaupt diesen verrückten Alltag, dieses Jonglieren zu schaffen und eher nicht sich den Moment zu nehmen, wenn das Kind den Marienkäfer oder was auch immer gerade angucken wollte, nee, wir müssen weiter und man muss zum nächsten Termin. Ich finde das sehr, sehr schön und sehr relevant.
Das freut mich sehr. Ja, hatte ich dann damals ein Gespräch mit meinem Buchverlag und die hatten dann gefragt, ob es noch ein zweites Buch von mir geben wird. Und dann habe ich ihnen diese Geschichte erzählt, weil ich da gerade Mutter geworden war. Und dann haben sie irgendwie auch gemeint, das ist etwas, was man teilen sollte, weil das vielleicht Menschen hilft. Und es geht halt, das Buch heißt Gelassen und agil dank Kindern, Untertitel Marienkäfermomente, weil es eben genau das ist. Ich glaube, Kinder helfen uns dabei, eben gelassener zu werden, wenn wir solche Marienkäfermomente zulassen, ja, und auch ein bisschen mehr unseren Entdecker- und Forschergeist wieder aktivieren und mal ein bisschen spielerisch sind, ja, und uns auch mal einladen lassen zu einem völlig anderen Weg, ja, als wir selber vielleicht gemacht hätten. Und auf der anderen Seite eben auch agil werden wir dadurch, denke ich in jedem Fall, weil Kinder ja nicht immer gleich sind, ja. Also die sind ja Veränderung pur.
Ja, vor allem in der Pubertät kann ich nur sagen. Wow.
Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört, ja. Also ich glaube, da kommt auch noch was auf mich zu, ja.
Ja, absolut.
Und das ist, deswegen bleibt ja immer spannend. Du bleibst ja immer in Bewegung und musst wieder lernen. Und ich komme mir immer vor wie in so einem Videospiel, weißt du, wo wir irgendwie wieder so ein neues Level freigespielt haben. Und da habe ich wieder keine Ahnung, wo der Pilz ist, wo irgendwo jemand herspringt, weißt du? Und das ist. Ja, und dann ist es irgendwie, ja, da musst du halt irgendwie agil werden und dich anpassen und, ne, und das ist das beste Training überhaupt, ja.
Ja, schön, wenn man diese Wahrnehmung und diesen Fokus so setzen kann. Und dabei begleitest du, wie ich finde, hervorragend durch dein schönes Buch und aber ja auch über deinen Podcast. Der Podcast Achtsamkeit für Eltern von Marienkäfermomente, wo du immer wieder Gäste hast zu unterschiedlichsten Themen. Ich durfte, wie gesagt, zum Thema Stärken auch schon bei dir sein.
Ja, das war toll.
Ja, das war toll, genau.
Tolle Folge, unbedingt reinhören.
Ja, unbedingt reinhören, genau. Ich verlinke hier nochmal. Und in der Folge, als wir über Stärken gesprochen haben, hast du auch geteilt, was deine Hauptstärken sind, die ich natürlich auch hier schon rausspüre in deiner Strahlkraft und in deiner Energie, nämlich sowas wie Strategie, Tatkraft und Höchstleistung. Also das ist echt ein Power-Paket. Ich sage dann auch immer gerne, sind so Macher-Macherinnen-Qualitäten. Damit bringt man auch wirklich was auf die Straße, ne, mit Strategie und Tatkraft und die Höchstleistung, da geht es auch um Qualität, da geht es ums das Potenzial, man ruht nie, sondern man will immer noch eine Schippe drauflegen. Wie bekommst du die in eine gute Balance? Jetzt hast du viel gelernt über Achtsamkeit und scheinst es auch zu leben, aber wie sieht das genau so aus bei so einer kraftvoll energetischen Person wie dir?
Ich bin auf jeden Fall meine beste Achtsamkeitsschülerin.
Ja, also das glaube ich.
Kommt ja aus meinem eigenen Schmerz heraus, ja. Also dadurch, dass ich eben so viele Interessen habe und mich auch für viele Dinge begeistere und die dann auch mit Tatkraft und Strategie und voller Power und positiver Einstellung irgendwie vorantreiben will, brauche ich unbedingt auch immer etwas, was mich wieder ein bisschen in die Ruhe bringt, ja. Also die Ruhe in der Beschleunigung sozusagen, ne? Und deswegen ist das für mich ein extrem wichtiges Tool. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, auch die Kreativität. Ja, also da schöpfe ich auch ganz viel. Ich liebe dieses Zitat von Einstein: Kreativität ist die Intelligenz, die Spaß hat.
Aha, toll.
Und ne, Spaß und Freude. Also ich finde es wichtig, aus irgendwie Stress in Freude zu verwandeln. Ja, das ist so ein bisschen die Transformation, wenn ich Menschen begleite, auch one-on-one, die ich mit ihnen gehen will, ja, das ist eben mehr das wieder Lachen, Leichtigkeit, Freude, positiver sehen, ja. Und deswegen, und ich glaube, das kann man zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel durch die kreative Seite ganz schön wecken, ja. Und auch da können uns Kinder wieder gut helfen, weil die sind ja, die sprudeln ja noch von Kreativität, ja. Und dann setz dich doch mal hin und mal wieder ein Bild oder, ne, also Ostereier kann man dekorieren, ja, oder mach dir da mal wieder Gedanken. Oder ich persönlich habe eine musikalische Seite. Immer wenn es mir schlecht geht, mache ich ganz viel Musik. Weißt du? Und dann schreibe ich irgendeinen Song oder singe oder keine Ahnung was, weil das ist meine Kraftquelle. Also ich habe ganz bewusst, was mir Energie schenkt. Und genau, Bindungsfähigkeit ist auch noch in meinem Stärkenprofil dabei, bei den Top 5 irgendwie. Und deswegen, das ist auch sehr wahr, weil ich es ganz viel Kraft auch daraus schöpfe, aus Gesprächen wie jetzt auch, ne? Also, dass man so einen schönen, tiefen Austausch hat. Und ich finde, da kann man einfach sich gegenseitig auch helfen und Impulse geben und mal die Perspektive ändern, ja, was manchmal auch einfach hilft. So.
Ich fand gerade noch mal so ein ganz, da habe ich aufgemerkt, so einen ganz schönen Ausspruch. Du sagtest, da brauche ich das Tool Achtsamkeit oder da hilft mir das Tool Achtsamkeit. Ich finde es gerade total schön, Achtsamkeit auch als Tool zu bezeichnen. Also nicht abwertend, sondern es hat ja auch eine Funktion. Also es ist jetzt nicht nur, oh, wir wären alle heilig oder ne, ewig om und ab ins Kloster, sondern es ist tatsächlich auch ein Tool, eine Haltung ja auch, die unser eigenes Leben uns verbessern, intensivieren und auch für ein gesundes Leben und erfüllteres Leben sorgen.
Und gerade wenn du eben jemand bist, der viel bewegt oder auch bewegen möchte, dann kennst du es vielleicht, dass manchmal die Gedanken rattern und es unheimlich laut ist im Kopf. Ich weiß, dass mir ein Meditationstrainer, als ich damit angefangen habe, der hat nur zu mir gesagt so, oh, Sie haben aber einen sehr unruhigen Geist. Ja, das war das Entree, was ich hatte in das Thema, wo ich schon mal dachte, na super Voraussetzung. Ja. Und diesen unruhigen Geist, aber irgendwie zum einen dem mal zuzuhören, ohne mit ihm anzuhaften. Das ist ja etwas, was wir in der Achtsamkeit lernen, dass du mehr in so ein Beobachter-Ich gehst, ne? Also ohne immer direkt so, das ist schlimm, oh, jetzt fühle ich mich auch total schlecht, sondern das ist schlimm, okay, ist richtig, ist gerade herausfordernd. So, aber wie fühle ich mich denn sonst damit und was gibt es vielleicht denn, was mir da gerade Kraft schenken kann, ja? Also so ein bisschen das eher zu beobachten, das ist, finde ich, das ist so ein bisschen, ja, fast schon wie so eine Superkraft, ja, die man entwickeln kann. Und eben auch in der Einstellung da auch einfach ein bisschen was zu ändern, ne? Das anzuerkennen, ich will das auch gar nicht wegschieben, so nach dem Motto, du musst immer positiv sein, ja? Aber in dem ganzen Herausforderungen, und da haben wir ja aktuell in der Welt, ja, und auch in der Wirtschaft und auf allen Ebenen gerade viel, da irgendwie nicht zu verlieren, auch mal zu lachen und sich an diesen kleinen Dingen, an den Marienkäfermomenten zu erfreuen, weil die geben dir wieder Kraft, dann irgendwie weiterzugehen. Und das führt dann wieder zu neuen Dingen, ja, die vielleicht schöner sind.
Das Bild jetzt vielleicht auch mal mit rauszunehmen, diese Marienkäfermomente, ne, da Ausschau zu halten, wo kann ich für einen Moment mal ganz reingehen, reinspüren und letztlich auch wieder Kraft ziehen und meine Ressourcen aufladen. Ganz, ganz schön. Lilian, ganz toll, vielen, vielen Dank. Ich finde das so sinnig, tatsächlich so sinnvoll, was du machst und wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe immer ein wahnsinniges Interesse an Menschen. Ich will Menschen verstehen und ich habe bei dir so sehr diesen goldenen Faden verstanden, der ja sich nicht von Anfang an aufdrängt bei den Themen, die du begleitest. Aber du hast uns da ganz wundervoll mit reingenommen und fast schon so, als wäre jetzt auch die Achtsamkeit sozusagen die zwingende Zutat, wenn man in der digitalen Transformation und Agilität unterwegs ist. Also von daher vielen, vielen Dank, das ist ganz toll.
Sehr gerne, danke dir.
Ich würde dir gern zum Schluss die 3 Fragen stellen, die ich jedem Gast bei mir stelle zum Abschluss.
Okay, bin bereit. Jetzt kommt die Quizshow.
Jetzt kommt die Quizshow.
Tada!
Es geht ja hier immer wieder um Freiraum, Freiraum für Führungskräfte. Wie schaffst du dir, Lilian, in deinem Alltag mehr Freiraum?
Indem ich eins nach dem anderen tue und Multitasking versuche nicht in meinen Alltag zu integrieren, genau, sondern eher zu Single-Tasking zurückkommen.
Also Single-Tasking als Tool, als Schlüssel dazu, wunderbar. Und welche deiner wunderbaren Stärken ist deine Lieblingsstärke?
Die positive Einstellung.
Ah, die habe ich auch. Positive Einstellung, wie schön. Optimismus und damit wie so eine kleine Sonne andere auch anzustecken. Toll.
Für mich ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer.
Wenn nicht ganz voll.
Ja, wenn nicht ganz voll. Und es ist oft, dass irgendwie andere dann sagen so, wie kannst du das jetzt gerade so sehen? Weißt du, so wo ich...
eine Chance sehen?
Ja, genau. Und da bin ich so unfassbar dankbar für. Weil ich glaube auch, dass wir aus allem lernen, was wir... So everything happens for a reason, ne? Wie man so schön sagt. Und wenn ich bei mir auch zurückblicke, also die großen Herausforderungen, und es ist nicht so, dass bei mir immer alles super lief. Ja, ich hatte auch große Herausforderungen schon zu bewältigen. Aber da hat mir das immer geholfen, diese Zuversicht zu haben. Ne? Da bin ich sehr dankbar für.
Und da gibt es das Stichwort für die 3. Frage, die zwar schon feststand, aber wofür bist du heute dankbar?
Oh, ich bin für so vieles dankbar. Also ich bin auf jeden Fall dankbar für meine wundervolle Familie und für die Menschen, die ich kennen darf, meine wundervollen Freunde und mein Netzwerk. Und ich bin sehr dankbar dafür, ja, gesund zu sein und mich auch so entwickeln zu können, ja, wie ich mich irgendwie entwickle, also dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich in so einer Selbstwirksamkeit auch bin. Also mich nicht fremdgesteuert fühle, sondern selbstbestimmt.
Was du dir ja selber auch ermöglichst, ne? Also indem du mutige Entscheidungen getroffen hast und ja, deine Kreativität auslebst und das Ganze mit Leben füllst.
Ja. Super. Jeden Tag ist das aber wieder eine Entscheidung, ne? Also man muss immer schauen, manchmal verändern sich Gegebenheiten, also und ich denke auch, das ist vollkommen okay. Ne? Also immer irgendwie auf den Wandel auch zu reagieren und agil zu bleiben.
So ist es. Würde mich nochmal interessieren bei deinem Profil, wo die Anpassungsfähigkeit ist. Kannst du nochmal schauen, das steht so ein bisschen für diese Haltung der Agilität tatsächlich, also im Hier und Jetzt zu leben, auch Thema Achtsamkeit, widerspricht aber meist der Strategin, die du ja weit vorne hast. Ich habe auch die Strategie weit vorne und die Anpassungsfähigkeit leider weiter hinten, was mir manchmal ganz schön Kraft dann kostet, auch mit den Geschehnissen so mitzugehen, weil ich es ja gerne plane.
Ja, voll. Ich guck nochmal nach, gebe ich dir nochmal ein Feedback.
Nach. Würde mich nochmal interessieren.
Aber dieses Stärkenprofil von und auch was du da machst, ich finde das auch wirklich super, super wertvoll. Also wollte ich dir auch nochmal als Feedback geben. Und
danke
jedem, der den Podcast hört, also schaut euch das mal an, was Nicole da macht. Das ist wirklich extrem wertvoll, glaube ich, sich selber dessen klar zu werden. Weil ich glaube, viele machen sich klein, weißt du, und sehen eben leider oft die Dinge, die sie nicht geschafft haben. Und da ist wieder meine positive Einstellung. Ich bin eben Fan davon, den Cheerleader ein bisschen lauter zu stellen im Kopf und weniger den Kritiker. Ja? Dann schaffen wir mehr.
Absolut. Die innere Cheerleaderin oder Cheerleader, die brauchen wir unbedingt. Und eine spannende Kombination kann auch dieses Achtsamkeit mit Stärken sein. Also wie setze ich meine Stärken achtsam ein oder wie bringe ich sozusagen die Stärke in die Achtsamkeit rein? Vielen lieben Dank, Lilian, für dieses wundervolle, achtsame, runde, energiegeladene Gespräch.
Danke, danke dir.
Ich verlinke alles. Leute, guckt es euch an. Spannende Persönlichkeit, Lilian. Und wer auch auf Insta unterwegs und nicht nur auf LinkedIn, da tobt sich Lilian so richtig aus. Also da kann man ganz viel Anteil nehmen, unter anderem auch an deinen musikalischen Aspekten. Ich habe dich da schon mal singen gehört und also von daher, da kriegt man noch mehr mit von dir.
Alles ein bisschen, ja. Ein bisschen ausprobieren. Das ist für mich
ja,
so eine Spielwiese tatsächlich.
Ja, stimmt. Danke dir sehr und einen wunderschönen sonnigen Tag, den wir heute hier in Berlin haben. Und schön mal 2 Berlinerinnen unter sich. Habe ich ja hier nicht so häufig.
Ja, absolut. Wir sind eine sehr seltene Spezies geworden, hat mir neulich jemand gesagt. Ja. Total. Danke dir, Nicole.
Danke.
Schönen Tag dir auch.
Dir auch.
Tschüss.
Ja, da war jetzt viel Energie drin. Wenn 2 solche Frauen aufeinandertreffen, da funkelt's sozusagen. Mich hat natürlich besonders gefreut, dass wir mein Herzensthema Stärken auch nochmal im Wickel hatten. Wenn du uns beide, Lilian und mich im Gespräch zum Thema Stärken erleben möchtest, geh doch mal in ihren Podcast. Der nennt sich, wie gesagt, Achtsamkeit für Eltern von Marienkäfer-Momente. Ich verlinke das hier auch in den Shownotes und hör uns doch da gerne auch weiterhin zu. Den Podcast kann ich wirklich sehr empfehlen von Lilian. Da gibt es viele, viele gute praktische Tipps, viele spannende Gespräche. Und wenn du mehr zu Stärken wissen möchtest, dann komm gerne mal mit mir ins Gespräch. Ich biete neben den klassischen Stärkencoachings auch Workshops an für Unternehmen, für Teams und ja meine Stärkencoach-Ausbildung. Diese nur einmal im Jahr, immer im Frühjahr, ein Mix aus Präsenz und Online. Die aktuelle fürs Frühjahr 2025 ist komplett ausgebucht, das schon seit letztem Jahr. Das heißt, wenn es für dich spannend ist, du findest da sehr viel mehr Informationen auf meiner Website dazu, dann melde dich bald bei mir, weil ich auch schon wieder erste Interessenten habe für die Ausbildung, die im Frühjahr 2026 dann durchgeführt wird. Und ich hatte schon mal hier im Podcast geteilt, plane gerade für den Herbst diesen Jahres noch ein spannendes neues Format, was rein online sein wird und etwas abgespeckt ist. Wenn das interessant für dich sein könnte, auch da melde dich gerne. Ich bin noch in der Konzeption, demnächst kommen die Termine und die Einzelheiten auf die Website. Bleib gerne dran, aber melde dich auch gerne, weil auch da gibt es schon eine Warteliste. Ganz liebe Grüße. Viel Freude in deinem Alltag, hoffentlich mit ein paar achtsamen Momenten. Wie gesagt, diese Quadratübung finde ich großartig. Die kann man super im Alltag einbauen. Viel Spaß dabei.